Guten Morgen. Ich liebe es, hier oben stehen zu dürfen. Ich liebe es aber auch, im Vorfeld unten zu sitzen und zu warten, was denn nun kommt, wie man auf das Thema hinführt, welche Lieder, welche Moderation. Und ich freue mich immer, wenn die Sarah auch dabei ist, weil ich immer weiß, es ist speziell, es ist besonders und es ist so gut. Und auch die Lieder, sie suchen, finden, erkennen und es ist wie so ein roter Faden, der durch das Thema führt. Auch zu Jesu Füßen sitzen, hat das Thema von gestern nochmal aufgegriffen, finde ich klasse. Ja, heute möchte ich auch mal besonders die Leute grüßen, die unterwegs sind, die zu Hause sind, die vielleicht leider krank sind oder traurig sind oder in einer schwierigen Lebenssituation sind. Und ich hoffe, dass für euch und für uns alle heute da was dabei ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das kennt, wenn man von Migräne geplagt ist. Starke Kopfschmerzen, manchmal auch mit Übelkeit begleitet, Lichtempfindlichkeit, das ist echt doof. Migränepatienten sind auch lärmempfindlich. Das ist dann ätzend, wenn es laut wird und wenn es ganz schlimm wird, dann sind Sehen und Motorik auch betroffen. Und der Tag ist dann meistens gelaufen. Es helfen nur Ruhe, Dunkelheit und Hoffen, dass es bald besser wird. Ich bin kein Mediziner, die können das viel besser erklären, aber oft ist es so, dass Migräne auch dann am Wochenende vorkommt. Eigentlich dann, wenn die Anspannung vorüber ist. Als ich 1. Könige 19 gelesen habe, musste ich als erstes an Migräne denken, auch wenn die Lage ein bisschen anders ist. Was allerdings gleich ist, das ist die Tatsache, dass diese Beschwerden hinterher auftreten. Die Rede ist in 1. Könige 19 von Elia. Elia, der große Prophet, ein Bote Gottes, der so viel erlebt hat, aber hinterher dann doch einknickt. Wer war eigentlich Elia? Ich schaue mal ganz kurz zu Heike. Sie grinst immer, wenn ich sage, der Name ist Programm. Bei Elia ist das auch so, also nicht nur Jesus, sein Name ist Programm, Jesus, Sohn Gottes Retter, sondern auch bei Elia, der Name ist Programm. Sein Name bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Anständiger Name, schon mal ein Glaubensbekenntnis. Und das gilt für Elia ein Leben lang, allerdings ist es auch immer wieder mal angefochten, zum Teil von außen, aber auch von ihm selbst. Elia lebte im 9. Jahrhundert vor Christus. Er war ein großer Prophet zur Zeit des Königs Ahab und dieser Ahab, der war mit der Isabel verheiratet. Isabel aus Sidon, Ausland, und sie hat den Baalskult mit eingeschleppt und damit den Götzendienst. Ich möchte euch mal in das Geschehen mit hineinnehmen, was so bisher war. Elia betet und daraufhin ist es 3,5 Jahre trocken. Wir haben das ja in verschiedenen Sommern auch erlebt, dass es trocken ist, aber 3,5 Jahre am Stück, das haben wir noch nicht erlebt. Elia kommt ganz gut über diese Sache drüber. Warum? Er wird am Bach Krit von Raben versorgt. Und auch ein weiteres erlebt ihr, was unbegreiflich, unbeschreiblich ist. Er ist im Hause der Witwe von Zarpat, nochmal Ausland, und er wird ernährt, er, die Witwe und der Sohn von der Witwe, und sie kommen über diese Zeit drüber. Öl und Mehl gehen nicht aus. Und noch etwas weiteres Großes passiert, als der Sohn von der Witwe stirbt, kann Elia ihn dank Gottes Hilfe wieder zum Leben erwecken. Und dann kommt's, der große Wettstreit am Berg Karmel. Elia alleine gegen 850 Priester, 450 Baalspriester, 400 Aschera-Priester. Und stellt euch das mal bildlich vor, halb Schönbach ist gegen einen Mann. Es soll sich zeigen, wer der wahre Gott ist. Und das tut er. Elia überschüttet das Opfer mit Wasser, einen Stier. Der ist trudelnass, das Wasser trieft nur so, das läuft in die Rinne rein. Und die Baalspriester schreien und rufen und nichts passiert. Elia ist schon ganz schön dreist. Er sagt, lauter, lauter, noch mehr. Nichts passiert. Und Elia, sein Opfer, Gottes Opfer, wird angenommen. Es wird restlos verzehrt, Wasser weg, Stier weg, Steine, alles weg. Schon gewaltig. Ja, und dann? Muss Elia fliehen. Isabel, die Frau von König Ahab, sie trachtet nach seinem Leben und sie sagt, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Das haut Elia um. Elia flieht in die Wüste. Wir lesen mal den Text. 1. Könige 19, Verse 3 bis 8. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ich bete. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du immer wieder erfahrbar bist, auch in dunklen Stunden. Und ich möchte dich bitten, dass du heute besonders zu uns sprichst, dass du reden, hören und auch tun segnest. Und danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Elia war am Ende, ausgepowert, Akku leer, restlos leer, wie bei einer Migräne. Als alles vorüber ist und der Prophet eine mega Erfahrung mit Gott gemacht hat, da knickt Elia auf einmal ein. Ein Satz von der Isabel haut ihn vollkommen um. Ich sag's mal mit meinen Worten. Wart ab, ich krieg dich. Morgen bist du dran. Dann bist du tot, wie die anderen Baalspriester auch. Elia bekommt schlotternde Knie. Mehr noch, er bekommt Angst, Todesangst, und er gerät in eine tiefe und schwere Depression. Elia will nur noch sterben und legt sich unter den Ginsterbusch. Ein ganz kurzer Einschub. Hier ist die Gefahr, dass man wie ein Blinder von Farbe redet, besonders dann, wenn es um Depressionen geht. Wer schon mal in einer drin war, der weiß wahrscheinlich jetzt, was gemeint ist. Elia erlebt es als Dunkel, als Erschöpfung. Er kann nicht mehr. Hättet ihr vermutet, dass Elia ausgerechnet in der Wüste unter einem Ginsterbusch Gott begegnen wird und dass er dort, ausgerechnet dort, gestärkt wird? Gott lässt seinen Boten Zeit. Zeit, die es braucht. Bei manchen dauert es Monate. Vielleicht sogar Jahre. Manchmal sind es nur kleine Schritte, aber es sind Fortschritte. Es hilft, sie dann deutlich und sichtbar zu machen. Letztes Jahr stand ich noch dort und jetzt, dieses Jahr, bin ich vielleicht schon hier. Für Krebspatienten, die vielleicht nach der Diagnose noch die OP, noch eine Nachbehandlung vor sich haben, da erscheint das wie ein Riesenberg. Das schaffe ich nicht. Aber im Rückblick, vielleicht ein Jahr später, Da liegen einige oder vielleicht schon die ganzen Berge hinter ihnen. Was braucht Elia? Gott gibt ihm zunächst einmal das, was er am dringendsten braucht, wie bei einer Notversorgung. Hier sind es Nahrung und Schlaf. Aber das ist nicht alles. Elia braucht noch mehr. Er braucht neuen Halt und Vertrauen in Gott. Wie er das bekommt, versuche ich jetzt zu erklären. Gott schickt einen Boten, einen Engel. Der gibt ihm einen Fladen, Brot, und stellt einen Krug mit Wasser hin. Wir sind ja in der Wüste. Es ist Gott selbst, die Begegnung mit Gott. Gott ist der Handelnde. Er handelt, als Elia nicht mehr kann. Elia isst, trinkt und schläft. Das sind Grundbedürfnisse, wie bei einem kleinen Kind. Das Ganze wiederholt sich, wieder essen, trinken, schlafen. Elia ist gestärkt und kann wieder aufstehen. Er kann weitergehen, nicht nur ein bisschen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Er macht sich auf zum Berg Horeb, der liegt mindestens 300 Kilometer entfernt. War es ein Proteinshake, dass Elia so weit gehen konnte? Sicherlich nicht. Auch keine Duracell-Batterie, die ihn antrieb. Es war die Begegnung mit Gott durch den Boten Gottes. Sarah sagte es ja schon, wir sind in der Predigtreihe mit den Begegnungen mit Gott. Elia begegnet Gott und bekommt das, was er braucht. Gott weiß, was wir brauchen. Und das kann von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Vielleicht Perspektive in Hoffnungslosigkeit, Heilung in einer Krankheit, Hoffnung in einer verfahrenen Situation oder Versöhnung nach dem Streit. Was allerdings nicht geht, das sind Sätze von außen, wo man in eine Situation hineinspricht, die man vielleicht nicht kennt oder wie man wie ein Blinder von Farbe spricht. Mal ein paar Beispiele. Elia, ich weiß genau, wie du dich fühlst, wenn man alleine gegen alle steht, wenn es alle auf dein Leben abgesehen haben. Elia, mach dir keine Sorgen. Ich hatte auch schon mal Stress mit der Königin Isabel. Die meint das nicht so. Die ist gar nicht so. Es legt sich schon wieder. Wie viele wissen, wir haben keine Kinder. Und ich denke, wir haben das Thema recht gut unter den Füßen. Aber manchmal kommen auch uncharmante Sätze. Oft sind sie dann gedankenlos und verletzend. Einer davon war: Seid froh, dass ihr keine Kinder habt. Auch wenn Kinder schon mal herausfordernd sind, ist das sicherlich kein Satz, der Kinderlosen weiterhilft. Betroffene brauchen Verständnis. Und das bekommt Elia hier. Der Bote Gottes ist erschöpft. Und Gott setzt seine Hebel genau dort an. Nach einer Migräne ist man meistens am Tag danach sehr erschöpft. Bei mir ist das zumindest so. Da kann man keine Berge ausreisen. Man geht kleine Schritte. Man lässt es langsam angehen. Elia hat hier die Kraft, um 40 Tage und Nächte weiterzugehen. War das Problem gelöst? Ich denke nicht. Isabel hat ihre Meinung bestimmt nicht geändert. Ihr Racheplan war sicherlich noch da, um Elia auszulöschen und ihn platt zu machen, umzubringen. Aber Elia ist gestärkt. Nicht nur von einem Fladenbrot und 0 Kalorien Wasser. Elias Kraft kommt vom Herrn. Es ist Auferstehungskraft Gottes. Wo geht Elia eigentlich jetzt hin? Es ist zum Berg Horeb. Dort hatte Mose die 10 Gebote bekommen und auch ihm war Gott begegnet. Nach dieser Begegnung glänzte sogar Moses Gesicht. Und tatsächlich, auch hier wird Gott Elia begegnen, allerdings anders, als Elia es sich vorgestellt hat. Elia steht in einer Felsspalte. Bevor ich jetzt den zweiten Teil des Textes lese, nehme ich euch in ein Foto mit hinein. Und es ist meiner Meinung nach die beste und anschaulichste Auslegung, die ich zu diesen Versen gehört habe. Wir waren mit Action for Kids in Erdbach bei den Steinkammern und Horst hat uns mit hineingenommen. Er hat uns erklärt, wer Isabel ist und vor allen Dingen, wie sie ist. Hier das erste wörtliche Zitat. Isabel war so schlimm, da war die Stiefmutter von Schneewittchen und Scheißdreck dagegen. Und dann erzählte, ich habe ja gesagt, es war die beste Auslegung, und dann erzählte Horst die Geschichte. Hören wir mal rein. Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg hervor vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hasael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisa, den Sohn Schaffats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisa um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Elia hat sich Gott sicherlich ganz anders vorgestellt. Und ich glaube, manchmal kommt es auf die Frage, wer Gott ist, wie Gott ist, wo Gott ist, das große Schweigen. Warum handelt Gott so und nicht anders? Warum hat er nicht eingegriffen? Hört Gott auf unser Gebet? Das sind nur einige der Fragen. Und ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht kompetent, das zu erklären oder eine Antwort zu geben. Oft steht zwischen unserer Vorstellung und der Realität, wie Gott ist, einiges dazwischen. Lichtjahre. Gott ist und handelt anders, als wir es uns vorstellen. Elia hat gebetet und daraufhin hat es 3,5 Jahre nicht geregnet. Große Trockenheit. Hätte nicht auch ein Sommer gereicht oder mal 30 Tage? Gabi Köster, sie hat in ihrer Lebensbiografie geschrieben, nachdem sie einen Schlaganfall hatte: Ein Schnupfen hätte doch auch gereicht. Manches stellen wir uns anders vor. Hätte Gott nicht direkt heilen können? Warum dauert es so lange? Was sagt man Betroffenen, die trotz Gebet schon so lange auf Gottes Eingreifen warten? Vielleicht chronisch kranken Patienten, die kein Licht am Horizont sehen. Krebspatienten, die die Chemo und den langen Weg noch vor sich haben, die nicht wissen, wie es ausgeht. Als ich letztens mit einem Ehepaar geredet hatte, wo beide krank sind, gab es an diesem Tag eine sehr ermutigende Losung, Jesaja 50, Vers 2. Dort heißt es: Ist mein Arm denn zu kurz, dass er nicht erlösen kann? oder habe ich keine Kraft zu erretten? Wie bei allen diesen rhetorischen Fragen steht die Antwort vorher schon fest. Nein, natürlich nicht. Gott kann helfen. Aber tut er es auch so, wie wir es uns vorstellen? Manchmal sind unsere Gedanken nicht seine Gedanken und unsere Wege nicht seine Wege. Besonders dann in dunklen Tälern, in düsteren Zeiten, wo kaum Licht in Sicht ist. Wer allerdings Jesus in diesen finsteren Tälern begegnet, der weiß den guten Hirten noch besser zu schätzen. Manchmal ist er vielleicht nicht sichtbar oder spürbar, aber dennoch, Gott ist da. Und er hilft, um hindurchzutragen. Er hilft, Lasten zu tragen. Nimmt er sie weg oder stärkt er auch manchmal die Schultern? Ich glaube, es bedarf viel Mut, ihm weiterhin zu vertrauen. In dunklen Tälern besonders viel Mut. Aber Gott lohnt unser Vertrauen, das wir in ihn haben. Ich hatte letztens beim Lesen in einer Bibel-App ein Bild vor Augen. Elia befindet sich im Tal. Dieses Bild ist jetzt nicht allgemeingültig, aber ich möchte das Bild skizzieren. Elia befindet sich im Tal. Nach Hoch- und Segenszeiten, von Gebetserhörung, von Wundern, ist er jetzt ganz tief unten im Tal. Vielleicht ist der ein oder andere auch gerade in einem Tal, in einem Tal von Krankheit oder Sorgen. Ringsum Berge, die man wie Mauern empfindet. Du denkst, hier kommst du nicht mehr raus. Es scheint kein Millimeter weiter zu gehen. Ich zeige euch mal ein Bild, wo es nicht Berge, nicht Mauern sind, sondern Berge. Berge voller Segen. Gott hat dich im bisherigen Leben schon gesegnet. Er wird dich auch wieder segnen. Was jetzt folgt, ist nur ein Ansatz, eine Erklärung, nicht allgemeingültig. Es ist ein Versuch, was dein Tal sein kann. Du befindest dich von Segen zu Segen. Es war nicht immer dunkel. Es gab in der Vergangenheit Segen. Gesunde Tage, ein Job, glückliche Zeiten. Und Gott wird auch wieder Segen bereithalten. Neuen Segen, vielleicht Zeiten, wo die Krankheit beendet ist und du wieder einen Job bekommst oder dich jemand wieder wahrnimmt. Was ist aber mit der Zwischenzeit in diesem Tal? Und das war für mich der Mutmacher. Wir befinden uns von Segen zu Segen. Was macht Gott in dieser Zeit? Wir befinden uns von Segen zu Segen. In dieser Zu-Zeit, also in diesem Tal, und das war das Bild in der App, in dieser Zeit holt Gott Schwung für den nächsten Segen. Bitte nicht falsch verstehen. Der Segen kann kommen. Er kann bald kommen, es kann aber auch dauern. Vielleicht bei manchen ziemlich lange. Aber dennoch lohnt es sich, auf den Herrn zu schauen. Sein Arm ist nicht zu kurz, als dass er nicht helfen oder retten könnte. Keine Situation ist zu verfahren, als dass Gott nicht eingreifen und handeln könnte, weil Gott gewaltig ist. Wenn Gott gewaltig ist, da ist es doch naheliegend, dass er im Sturm ist. Der Heilige Geist ist doch der Wind, der Sturm. Warum ist Gott nicht in dem Sturm? Gott ist doch so gewaltig, ein Erdbeben reicht und er kann einen Stein vom Grab wegwälzen. Aber Gott ist auch hier nicht im Erdbeben. Gott ist auch nicht im Feuer, obwohl der Heilige Geist doch zu Pfingsten mit Flämmchen dargestellt wird. Wo ist Gott und wie ist Gott? Die Antwort verblüfft uns alle. Bei Elia ist Gott in einem leichten Säuseln zu finden. Einem Lüftchen, einem Windhauch. Manchmal sind es kleine und unscheinbare Dinge, Begegnungen vielleicht ganz anders, als wir sie uns vorgestellt hätten. Ein paar Beispiele. Paulus wurde in einer Nacht- und Nebelaktion an einem Seil über die Stadtmauer in Damaskus heruntergelassen, in einem Korb. Für den Seilhalter überhaupt nichts Besonderes. Für Paulus bedeutet es das Leben. Und wer schon mal richtig unten war, der denkt vielleicht in anderen Dimensionen. Da ist schon ein kleiner Schluck Wasser eine Labung. Oder wenn ein Mensch einfach nur an deinem Bett sitzt, vielleicht deine Hand hält. Er muss auch nichts sagen, einfach nur da sein. Die Sünderin im Hause des Simon, sie wollte einfach nur zu Jesu Füßen sitzen. Maria, die Schwester von Martha auch, hatten wir gestern. Einfach nur dabei sein, dem Herrn nahe sein. Die blutflüssige Frau, sie wollte einfach nur den Saum des Gewandes berühren. Nach 12 deprimierten Jahren, unzähligen Arztbesuchen, die nichts gebracht hatten, außer vielleicht einen leeren Geldbeutel, da setzt sie jetzt alles auf eine Karte, wie bei einem SOS-Hilferuf. Entweder es hilft oder nichts hilft. Nur den Saum berühren, um gesund zu werden. Und der Glaube hat ihr geholfen. Ein weiteres Beispiel dafür für etwas Kleines, Unscheinbares, bitte die Anführungsstrichelchen beachten, was aber doch etwas ganz, ganz Großes ist. Man könnte einerseits sagen, es sind doch nur ein paar Brotkrümel, nur ein paar Tropfen aus dem Kelch, das Abendmahl. Aber es ist mehr als nur Symbolcharakter. Es ist die Hilfe für ein Nicht-Vergessen-Wollen, eine Erinnerung daran, dass Jesus für dich und für mich starb. Oder ich denke an ein Lied. Ich glaube, es ist eins von Ullis Lieblingsliedern, gefühlt neben den 85 anderen mindestens. Ich glaube, ihr ahnt, was ich meine. Ihm wurde es in der Kirche bewusst, als ein Lied gesungen wurde. Gott ist gegenwärtig. Es hat eine ganz andere Dimension, wenn man dieses Lied singt nach einem Schlaganfall und vielleicht sogar die Stimme für immer versagt. Gott ist gegenwärtig. Auch die Begegnung Gottes, wo Jesus Mensch wurde, ist klein und unscheinbar. Die Gegenwart Gottes beginnt in einem Stall, in einem dunklen Stall, in einem kleinen Ort, nicht auf einem Thron, nicht als Herrscher, sondern als kleines Baby in einer Krippe, als Diener. Und Gott ist auch uns schon begegnet, lange vor der Zeit, als es noch keiner wusste oder spürte, im Mutterleib. Er hat unsere Nieren bereitet und unser Leben schon durchgeplant, als noch kein einziger Tag davon begonnen hatte. Gott begegnet uns im Alltag, wo wir es am wenigsten erwarten. Inmitten von Wäschebergen, von Problemen, wo das Gebell des Hundes und das Schreien der Kinder vielleicht lauter ist als die Stimme Gottes. Und dennoch, Gott ist da, erfahrbar, spürbar, an den Spuren sichtbar. Elias Glaube war unglaublich groß. Er nahm es alleine mit 850 Priestern auf, einer gegen alle, weil er Gott an seiner Seite wusste. Aber bei einem einzigen Satz knickt er ein. Da rutscht sein Glaube in die Hose. Sind wir besser? Ich glaube nicht. Man hat vielleicht eine Großveranstaltung hinter sich gebracht, ganz, ganz viel Segen erfahren und dann kommt der Gemeindealltag oder ein Satz oder eine Anfechtung und schon ist alles hin. Man gerät wie Elia ins Straucheln. Aber war es nur der eine Satz von der Isabel? Ich glaube schon, dass er die Lawine losgetreten hat. Aber wie reagiert Elia in der Felsspalte? Er sagt Gott, dass er der Einzige sei, der dem Herrn treu geblieben ist. Stimmt das? Im Nachhinein gesehen, nein. 7000 andere Menschen haben ihre Knie nicht vor Baal gebeugt. Ist es Verzweiflung von Elia oder ist es Überheblichkeit, dass er der Einzige sei? Auffallend ist, wie Elia auf die Frage Gottes antwortet: Was machst du hier? Ich glaube, es kommt ganz viel Ich drin vor. Ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben alle Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun wollen sie auch mich töten. In meinen Augen schon leicht überheblich. Ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Die Leute von Israel, sie haben den Bund gebrochen. Nur ich bin übrig geblieben. Wie geht Gott mit Elia um? Er lässt das Verhalten des König Ahab nicht ungestraft. Er bestimmt neue Könige. Und er bestimmt einen neuen Propheten, Elisa. Elia darf auch noch weiterwirken. Außerdem öffnet Gott Elia die Augen. Er ist nicht der Einzige. Weitere 7000 Mann haben ihre Knie nicht vor dem Götzen gebeugt. Elia muss nicht alles machen. Gott ist am Werk, das ist entscheidend. Übrigens kam es in dieser Felsspalte schon einmal zu einer Begegnung. Damals begegnete Gott dem Mose. Er durfte Gott hinterher schauen. Und Gott sprach, 2. Mose 33, Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Was können wir doch so dankbar für Gottes Güte und Erbarmen sein? Es ist der Gott Israels, der weiterhin zu seinem Bund steht, auch wo das Volk untreu war. Und noch ein kleiner Nachtrag, eine kleine Ergänzung. Gefühle dürfen sein, sie sind Teil der Persönlichkeit. Auch Elia ist im Wechselbad der Gefühle, mal unten, mal oben, mal Held, mal im Tal. Aber Gott geht ihm nach und auch uns. Und Gott richtet wieder auf. Gott begegnet uns so, wie es jeder braucht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Einen widerspenstigen Propheten oder besser gesagt Antipropheten Jona begegnet Gott im Walfisch. Den Emmaus-Jüngern begegnet er unterwegs auf der Straße und auch dann nochmal ganz deutlich beim Abendessen. Einigen Jüngern begegnet er im Alltag, zum Beispiel beim großen Fischfang. Die Frage ist an uns, sind wir bereit, bist du bereit, Gott zu begegnen? Rechnest du damit, dass es vielleicht sogar heute ist, dass er inmitten deiner Talsohle da ist, dass er dich durch diese Krise hindurchträgt? Bist du bereit, Gott zu begegnen, wenn er wiederkommt? Rechnest du damit, dass Jesus schon heute kommen kann, um die Seinen mitzunehmen? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, Glückwunsch, dann bist du Kind Gottes, dann ist Jesus dir schon längst nachgegangen und du hast dein Leben mit ihm festgemacht. Falls nicht, möchte ich dich bitten, denke drüber nach. Überlege, was dir fehlt. Suche Gott, nahe dich ihm, er wird sich dir nahen. Gott ist es wert, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass wir ihm nachfolgen. Er gab sein Leben für deins und für meins. Abschließende Frage: Was können wir aus dem Leben Elias und seiner Begegnung mit Gott lernen? Ich hoffe und wünsche, dass wir ähnlich wie Elia wieder Gott neu begegnen. Mal ein paar Beispiele, wo und wie das sein kann. Im Alltag. Vielleicht sogar in Kleinigkeiten, wie wir es von verschiedenen Leuten in der Bibel gehört haben. Ich finde es wichtig, dass wir das große Ganze, Gott selbst, nicht aus dem Blick verlieren. Und dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. auch wenn unsere Vorstellungen und Gottes Vorstellungen vielleicht da unterschiedlich sind. Und ich möchte euch ermutigen, in dunklen Tälern durchzuhalten. Segen ist unterwegs. Das Schöne ist, Gott will auch uns begegnen, und zwar dort, wo wir gerade sind. Und das Gute und Schöne dabei ist, er geht mit uns. Amen.